Wenn ein Mensch, der Gott kennt und liebt, schwer versagt, scheint nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch Gottes Weg mit seinem Volk in Frage gestellt zu sein. Die Geschichte Davids nach seinem Fall mit Bathsheba offenbart, wie Gott zugleich heilig und barmherzig handelt. Er nimmt die Sünde ernst, lässt die Folgen nicht einfach verschwinden und bleibt doch seinem Plan mit seinem König und seinem Volk treu. In den Ereignissen um das sterbende Kind, die Geburt Salomos und den Konflikt mit Absalom wird sichtbar, wie Gottes Gericht und Gnade ineinander greifen und wie er mitten in Familienchaos, persönlichem Schmerz und nationalen Spannungen sein Königreich weiterbaut. Gottes heiliges Gericht, Sünde bleibt nicht folgenlos. Die Geschichte von Davids Fall und den folgenden Jahren legt mit großer Nüchternheit offen, dass Sünde nie im luftleeren Raum steht. Seine Schuld an Bathsheba und Uria ist vergeben, und doch bleibt etwas in der Geschichte zurück, das sich nicht ungeschehen machen lässt. Als das Kind erkrankt, das aus dieser Verbindung hervorgegangen ist, liegt David auf der Erde, fastet und fleht. Aber der Tag kommt, an dem die Knechte ihm vorsichtig mitteilen müssen, dass das Kind gestorben ist. Dann geschieht etwas, was die Umstehenden nicht verstehen. David steht auf, wäscht sich, salbt sich, zieht andere Kleider an und geht in das Haus des Herrn, um anzubeten. Er erkennt, Gott hat ihm in Nathan die Wahrheit gesagt, und Gott bleibt sich treu. Seine Gnade hat die Beziehung gerettet, aber sie hebt nicht einfach alle Folgen auf. Samuel 12, 15b, 14, 33 schildert Gottes strafendes Gericht über David. In dieser Haltung Davids leuchtet etwas von der heiligen Ernsthaftigkeit Gottes auf. Gott ist kein sentimentaler Vater, der unter Druck seine eigenen Worte relativiert. Er bleibt der, von dem es in Psalm 51 heißt, damit du im Recht behältst, wenn du redest, rein dastehst, wenn du richtest. Gerade weil er das Leben liebt, kann er die zerstörerische Kraft der Sünde nicht verharmlosen. Die Tragödien in Davids Familie, Amnons Verbrechen, Absaloms Rache, die Spaltung zwischen Vater und Sohn, sind wie Wellen, die von einem einzigen Stoß ausgehen. Doch mitten durch diese Wellen hindurch hält Gott seine Hand über David als König für das Königreich Gottes auf der Erde. Sein Gericht ist real und schmerzhaft, aber es ist nicht das kalte Urteil eines Richters, der sich von seinem Angeklagten distanziert. Es ist das strafende, zurechtbringende Handeln dessen, der einen Menschen nicht verliert, sondern in der Wahrheit festhalten will. Darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung: Wo Gott Sünde ernst nimmt, tut er es, um uns aus Selbsttäuschung zu wecken und uns tiefer in seine Treue hineinzurufen, nicht um die Geschichte mit uns zu beenden. Da stand David von der Erde auf, wusch und salbte sich und wechselte seine Kleider, dann ging er in das Haus des Herrn und warf sich nieder, als er nach Hause kam, verlangte er, dass man ihm Speise vorsetzte, und er aß. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht behältst, wenn du redest, rein dastehst, wenn du richtest. Gerade der Weg Davids unter Gottes Gericht macht Mut, dem eigenen Leben ehrlich ins Auge zu sehen. Die Konsequenzen unserer Entscheidungen lassen sich nicht immer zurückholen, aber sie müssen auch nicht das letzte Wort behalten. Wenn Gott Sünde entlarvt und ihre Folgen nicht einfach aus dem Weg räumt, dann nicht, um uns auf ewig unter der Last der Vergangenheit zu lassen, sondern um uns zu Menschen zu machen, die mit offenen Augen vor ihm stehen und doch aufgerichtet werden. David lehrt, dass Anbetung möglich ist, selbst da, wo wir Gottes Nein zu unserem Handeln spüren. Wer in diesem Nein die heilige Liebe Gottes erkennt, entdeckt darin zugleich ein verborgenes Ja zu seiner Person: Du sollst leben, du sollst in meinem Licht bleiben, selbst wenn es weh tut. In dieser Spannung wächst ein Herz heran, das Gottes Ernst nicht scheut und darum seine Barmherzigkeit umso tiefer erfährt. Gnade inmitten von Gericht, Gottes Weg der Wiederherstellung. Unmittelbar nach der dunkelsten Stunde der Züchtigung öffnet sich in Davids Haus eine neue Tür. Der erzählende Text berichtet schlicht: David tröstete Bathsheba, aus dieser getrösteten Nähe geht ein neuer Sohn hervor, und er bekommt den Namen Salomo, der Friedliche. Nicht das Kind der heimlichen Sünde, sondern das Kind der wiederhergestellten Gemeinschaft wird zum Träger der Verheißung. In seinem Namen spiegelt sich der Weg Gottes wider, er führt durch das Gericht nicht in ein permanentes Misstrauen, sondern in einen tieferen Frieden, der nicht mehr auf Verdrängung, sondern auf geklärter Wahrheit ruht. Dass Gott diesen Sohn durch den Propheten Nathan zusätzlich Jedidscha nennen lässt, Geliebter des Herrn, ist wie ein Siegel über dieser neuen Phase. Mitten im Schmerz spricht Gott aus, was David und Bathsheba kaum zu hoffen wagen: Ihr seid nicht aus meinem Herzen gefallen. David tröstete Bathsheba, seine Frau. Sie gebar ihm einen Sohn, und er nannte ihn Salomo, was friedlich bedeutet. Hier wird sichtbar, wie Gnade inmitten von Gericht Gestalt annimmt. David bleibt ein Mann, der die Folgen seiner Sünde weiterzutragen hat, seine Familie wird noch lange von Verwerfungen erschüttert. Und doch steht über seinem Leben nicht mehr das Wort Verdammnis, sondern das Wort Sohnschaft. Was im Kleinen bei David geschieht, verweist auf das große Handeln Gottes in Jesus Christus. Der wahre Sohn Davids wird kommen, um an unserer Stelle das Gericht zu tragen, damit wir in Wahrheit Jedidscha, Geliebte des Herrn, sein können. So heißt es im Römerbrief: Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Gottes Gnade ist nicht die milde Kulisse zu einem harmlosen Leben, sondern die schöpferische Kraft, die nach dem Zerbruch eine Geschichte neu schreibt. Wer sich in der Züchtigung von Gott angesprochen weiß, darf darum gerade dort am tiefsten erfahren, dass Gottes Ja zu ihm stärker ist als jedes frühere Nein zu seiner Sünde. Und David tröstete seine Frau Bathsheba, er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. Und der Herr liebte ihn und sandte durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidscha, um des Herrn willen. Das Gesetz aber ist nebenher hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die Geburt Salomos in Davids Haus legt eine Spur in unser eigenes Erleben hinein. Es gibt nach Zeiten der Scham und der Korrektur wirkliche neue Anfänge mit Gott. Nicht, weil die Vergangenheit gelöscht wäre, sondern weil Gottes Gnade sie umfängt und einen anderen Ausgang schenkt. Wenn Gott uns durch schmerzhafte Konsequenzen hindurchführt, bedeutet das nicht, dass seine Verheißung über unserem Leben erloschen ist. Vielmehr kann gerade in den Tränen ein tieferer Frieden wachsen, ein inneres Wissen: Ich bin gezüchtigt, aber nicht verworfen, zurechtgebracht, aber nicht aus der Hand gegeben. In dieser Gewissheit wird das Herz frei, die eigenen Schatten nicht zu verschweigen und dennoch in der Identität eines von Gott Geliebten weiterzugehen, mit der stillen Hoffnung, dass Gott auch aus zerbrochenen Linien eine Geschichte des Friedens hervorbringen kann. Verwundete Beziehungen und der lange Weg des Herzens. Die Kapitel über Amnon und Absalom zeigen mit schmerzlicher Klarheit, wie Sünde ein Geflecht von Beziehungen verletzt. Amnon vergreift sich an Tamar, und von David heißt es lediglich, dass er sehr zornig wurde. Aber der Zorn bleibt folgenlos, das Unrecht wird nicht wirklich angesprochen, die Wunde nicht benannt. In dieses Schweigen hinein wächst Absaloms Bitterkeit. Er nimmt die Sache selbst in die Hand, lässt Amnon töten und flieht nach Geschur. Dort bleibt er 3 Jahre, während David Tag für Tag um seinen Sohn trauert und doch unbeweglich bleibt. Zwischen Vater und Sohn entsteht ein Raum aus unausgesprochenem Schmerz, Schuld und Versäumnis. Absalom floh zu Talmai, dem Sohn Ammihuds, dem König von Geschur, und blieb 3 Jahre in Geschur. David trauerte jeden Tag um seinen Sohn. Schließlich sehnte sich das Herz des Königs David danach, zu Absalom hinauszugehen, denn er war über Amnon getröstet, weil dieser tot war. Es ist bezeichnend, wie schwer sich David tut, diesen Raum zu überbrücken. Job muss eine List gebrauchen, um Absalom zurück nach Jerusalem zu bringen. Und selbst dann bleibt eine Distanz, aber der König sprach: Er soll sich in sein Haus begeben und mein Angesicht nicht sehen. 2 Jahre lebt Absalom in derselben Stadt wie sein Vater und darf ihn doch nicht sehen. Erst als Job erneut vermittelt, kommt es zur Begegnung. Absalom wirft sich vor David nieder und David küsst ihn. Es ist ein bewegendes Bild, aber kein vollendetes Happy End. Die inneren Knoten sind noch nicht gelöst, die Geschichte steuert auf den Aufstand Absaloms zu. Dennoch klingt in Davids Sehnsucht nach seinem Sohn etwas von dem göttlichen Herzen an, das nach dem Verlorenen verlangt. In Jesus erzählt Gott diese Sehnsucht zu Ende, indem er nicht nur ein Zeichen der Versöhnung gibt, sondern selbst in die Zerbrochenheit kommt, um Wahrheit und Liebe an einem Ort zusammenzubringen. Aus dieser zerrissenen Familiengeschichte spricht eine leise, aber tiefgehende Weisheit für unser eigenes Herz. Beziehungen, in denen Schuld und Schmerz unausgesprochen bleiben, verlieren ihre Tragfähigkeit, Nähe ohne Wahrheit wird zur Last, Wahrheit ohne Liebe zur Waffe. David spürt die Spannung zwischen Gerechtigkeit und Zuneigung und findet doch nicht wirklich zu einem heilenden Wort. Gott dagegen scheut diese Spannung nicht. In Christus begegnen sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ohne Abstriche, wie es in Psalm 85 heißt. Güte und Treue sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wer an diesem Kuss Gottes Anteil gewinnt, erfährt, dass Versöhnung zwar ein langer Weg sein kann, aber nicht in der Unentschiedenheit stecken bleiben muss. Auch verwundete Herzen dürfen damit rechnen, dass Gott Wege kennt, die tiefer führen als unsere halben Lösungen, und dass er selbst derjenige ist, der verlorene Söhne und verhärtete Väter wieder in Bewegung bringt. Und der König sprach, er soll sich in sein Haus begeben und mein Angesicht nicht sehen. So begab sich Absalom in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. Da begab sich Job zum König und berichtete es ihm. Und er rief Absalom. Der kam zum König und warf sich vor ihm nieder auf sein Angesicht zur Erde vor dem König, und der König küsste Absalom. Die zerrissene Beziehung zwischen David und Absalom spiegelt vieles wider, was auch in unserem inneren Leben geschieht, Spannungen, die wir fühlen, aber nicht benennen, Sehnsucht nach Nähe, die doch an unausgesprochener Schuld scheitert. Diese Geschichte will nicht entmutigen, sondern wachmachen. Sie zeigt, wie schwer Versöhnung ist, wenn sie nur von menschlicher Seite her versucht wird, und eröffnet zugleich einen anderen Horizont. Gott selbst trägt im Kreuz Christi die Last der zerbrochenen Beziehungen. Wer sich von ihm anschauen lässt, darf entdecken, dass er nicht nur Richter über unser Versagen ist, sondern auch der Vater, der lange Wege der Heimkehr mitträgt. So kann aus der Erfahrung von Distanz eine neue Wertschätzung für das Wunder wachsen, dass Gott Menschen wieder an einen Tisch führt und dass er selbst der stille Dritte ist, der an diesem Tisch den ersten Schritt getan hat. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.